Hallo und herzlich willkommen zu Wert und Wohlsein. In diesem Podcast geht es um die spannende und manchmal auch verwirrende Welt der Finanzen und Absicherung. Ich bin Chris Hauf und mir gegenüber sitzt
Melanie Becker.
In diesem Podcast sprechen wir über Geld und manchmal auch über die Gefühle, die dazu gehören. Es geht um alle praktischen Aspekte, was kann ich, was können Sie tun? Und oft auch um Handlungsalternativen. Dieser Podcast ist für alle, die sich für Wert und Wohlsein interessieren. Lebensorientiert, beziehungsorientiert, lösungsorientiert.
In diesem Podcast geht es um Geld und Absicherung, Geldanlage und Finanzen, die Börse und Versicherungen.
Wir konzentrieren uns auf die Themen, wo du oder sie Fragen haben, wo für sie oder dich relevante Entscheidungen anstehen. Was sie hier nicht finden werden, sind heiße Tipps oder ob ich gerade ein Gespür für das richtige Timing habe. Falls du oder sie dies erwarten, also zum Beispiel Daytraderin sind, dann sind sie hier leider falsch am Platz. Aber sie sind hier goldrichtig, wenn sie für sich einen Weg finden möchten, mit dem sie gut leben und in dem sie langfristig erfolgreich sein werden. Das heißt, regelmäßig werden wir die Themen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer aufgreifen. Heute geht es um Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt und mir persönlich ja besonders am Herzen liegt. Eigentlich seit Beginn meiner Tätigkeit in diesem Bereich. Fragen und Nachfrage zu nachhaltigen Geldanlagen erhalten wir immer wieder. Und dies auch bereits seit langer Zeit. Grundsätzlich gibt es sehr viele Aspekte, die zu betrachten sind. Und so sind die Fragen, die uns erreichen, auch recht unterschiedlich. Heute wollen wir starten mit einer Nachricht, die wir von Katja erhalten haben. Katja ist Mitte 40 und Mutter eines Grundschulkindes. Und du, Melanie, liest uns ja die Nachricht wie gewohnt einfach einmal vor.
Am liebsten wäre mir eine saubere Anlageform. Ich habe ja den dringenden Verdacht, dass fast alle ETFs unethisch und bestenfalls auf dem Weg zur Nachhaltigkeit sind.
Das ist heute ein sehr kurzes Statement, das wir von Katja bekommen haben. Und trotzdem wirft es bereits einen sehr großen und vielfältigen Themenkreis mit unterschiedlichen Aspekten auf.
Also sauber, ethisch und nachhaltig, ist das denn alles eins? Und wofür steht eigentlich der Begriff Nachhaltigkeit genau?
Der Begriff Nachhaltigkeit kommt im Deutschen ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts stellte man fest, dass den Betreibern von Minen vor allem bei dem Abbau von Silber, insbesondere in Sachsen, das Holz ausging. Holz wurde nämlich in sehr großen Mengen benötigt, um Stollen und Schächte abzustützen und dann vor allem auch, um die Schmelzöfen für das Erz zu befeuern. In der näheren Umgebung der Silberminen waren die Wälder dann bald abgeholzt. Das stellte dann die Bergbauunternehmen, aber auch die heimische Forstwirtschaft vor große Probleme. Zunehmend drohten dann auch noch weitere Folgen, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit und dadurch auch eine Verelendung der einheimischen Bevölkerung. So wurden Lösungen gesucht. Da hat ein Abgesandter des kursächsischen Hofs, der Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz, ein Umdenken in der Forstwirtschaft empfohlen.
Was du da gerade beschrieben hast, klingt ja sehr aktuell. Das scheint auf gewisse Weise auch in der heutigen Zeit stattzufinden.
Ein neuer wirtschaftlicher Ansatz müsse gefunden werden. So wird der Herr von Karlowitz zitiert. Stimmt, eigentlich hochaktuell. Dabei ist das entsprechende Werk von 1713.
Super lange her. Was war denn so bahnbrechend an seinem Ansatz?
In seinem Buch hat er erstmalig die Ansätze nachhaltigen Wirtschaftens zusammengefasst. Es sollen nur so viele Bäume gefällt werden, wie durch planmäßiges Aufforsten nachwachsen können. Und dieser Ansatz des Oberberghauptmannes aus Sachsen, der hat sich dann weltweit als Muster für eine ökologisch verantwortliche Forstwirtschaft verbreitet und durchgesetzt. In anderen Branchen hat die Notwendigkeit eines Umdenkens dann noch lange gedauert.
Stimmt, es gibt ja bis heute Bereiche, in denen dieser Gedanke ein bahnbrechend neuer Ansatz wäre. Aber wie ging es denn dann weiter mit der Nachhaltigkeit?
Das hat gedauert, lange. Es war dann erst 1987, also 274 Jahre später, als die norwegische Politikerin Gro Harlem Brundtland bei den Vereinten Nationen, also bei der UN, den Vorsitz einer Kommission für Umwelt und Entwicklung hatte, die in Deutschland inzwischen auch einfach als die Brundtland-Kommission bezeichnet wird. Sie veröffentlichte das allererste weit gefasste politische Konzept für nachhaltige Entwicklung. Das war im April 1987 unter dem Titel Our Common Future und gab damit den Impuls für den Erdgipfel Rio 1982 sowie für das entwicklungs- und umweltpolitische Aktionsprogramm Agenda 21.
Stimmt, dieser Abschlussbericht wird doch auch einfach Brundtland-Bericht genannt. Darin geht es um eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der jetzigen Generation dient, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
Ja, und der Begriff nachhaltige Entwicklung ist die deutsche Übersetzung des englischen Begriffs Sustainable Development, aufrechterhaltbare oder durchhaltbare Entwicklung. Übrigens, Gro Harlem Brundtland ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Jahrgang 1939 hat sie ursprünglich Medizin studiert und dann zunächst auch einige Jahre als Ärztin in Oslo praktiziert, bevor sie in die Politik ging. Die vierfache Mutter war norwegische Umweltministerin und dann dreimal norwegische Ministerpräsidentin. Und es gäbe noch viel mehr über diese beeindruckende Frau zu berichten, aber das führt leider zu sehr ins Detail.
Und wir sind ja eigentlich auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, was bedeutet Nachhaltigkeit in der Geldanlage? Du warst dabei, die historische Entwicklung des Begriffs Nachhaltigkeit aufzuzeigen. Wie ging es denn weiter?
Der nächste Meilenstein war dann 2004. Da wurde erstmals ein Friedensnobelpreis durch die schwedische Nobelkommission an eine Umweltschützerin verliehen, nämlich an die Kenianerin Wangari Muta Maathai, die bereits 1977 das Aufforstungsprojekt Green Belt Movements, also die Grüngürtelbewegung, ins Leben rief. Nicht nur in Kenia wurden Millionen von Bäumen gepflanzt zum Schutz vor Erosion. Wenn wir Bäume pflanzen, dann pflanzen wir die Keimlinge von Frieden und Hoffnung. So wird Frau Professor Maathai zitiert. In Afrika wird sie auch Mama Miti genannt. Das ist Kiswahili für Mutter der Bäume.
Noch eine sehr beeindruckende Frau, von der du hier berichtest.
Ja, sie promovierte auch als allererste aus ganz Ost- und Zentralafrika und zwar in Biologie. Nun geht es weiter mit zwei Männern, die ebenfalls den Friedensnobelpreis erhielten im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Das war zunächst 2006 der bengalische Wirtschaftswissenschaftler Mohammed Yunus, der Gründer der Grameen Bank und damit einer der Mitbegründer des Mikrofinanzgedankens. Und dann 2007 Al Gore, ehemaliger Vizepräsident der USA unter Bill Clinton, der den Friedensnobelpreis für sein Engagement um den Klimaschutz erhielt.
Ach, 2007 wurde doch auch der Weltzukunftsrat, also der World Future Council von Jakob von Uexküll hier in Hamburg gegründet.
So ist es. Und deshalb war er ja auch Gastredner bei der von uns für das Managerinnen-Netzwerk EWMD organisierten Deutschlandkonferenz. Unter dem Motto Zeit für die Zukunft trafen sich 2007 rund 150 Führungsfrauen aus allen Bereichen der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens hier in Hamburg. Dabei standen Themen wie globale Werte, Klimawandel, Mikrofinanz und Diversität nebeneinander im Raum. Die Brücke zum Oberbegriff Nachhaltigkeit war noch nicht so klar umrissen. Das kam dann erst 2011 mit dem Kürzel ESG.
Da haben wir doch dann auch noch eine weitere Konferenz für EWMD organisiert, unter dem Motto Shaping the Future, die Zukunft gestalten, nachhaltige Führung. Du warst zu der Zeit die internationale Präsidentin des Managerinnen-Netzwerkes, richtig?
Ja, genau so war's. Und die Stadt Hamburg hatte als zweite Stadt in Europa nach Stockholm die EU-Auszeichnung Green Capital erhalten. Mit dieser Auszeichnung, die auch heute noch vergeben wird und mit einem attraktiven Preisgeld versehen ist, will die Europäische Kommission die Städte in Europa anspornen, grüner und sauberer zu werden. Das heißt, vor allem die Lebensqualität für die Stadtbewohnerinnen und Bewohner zu verbessern. Denn ein Drittel der europäischen Bevölkerung lebt in Städten. Deshalb ist für die EU klar, dass den Städten eine zentrale Rolle beim Übergang zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft zukommt. Dieser Übergang der EU wird als grüner Deal, also das heißt Green Deal, bezeichnet und mit erheblichen Geldmitteln auf EU-Ebene ausgestattet.
Was hat es denn nun aber mit dem Kürzel ESG auf sich?
Betrachtet man die Nachhaltigkeit in einem Unternehmen oder in der Wirtschaft, dann geschieht dies seit 2011 etwa anhand von drei zentralen Faktoren, die bekannt sind als die ESG-Kriterien. Dabei steht das E als Abkürzung für Environment, also ökologische Aspekte, das S für Social, was im Deutschen oft mit soziale Aspekte übersetzt wird, im Englischen aber auch noch das breitere Feld von gesellschaftlichen Aspekten umfasst, sowie das G für Governance. Hierunter fallen zum Beispiel Themen wie transparente Unternehmensführung oder keine Korruption und keine Bestechung.
Da passt dann auch die Frage nach der Ethik, die Katja in ihrer Mail aufgeworfen hatte.
Ja, also zumindest in dem Sinne, dass es dafür nicht zwingend eine einheitliche Definition geben kann, also was als ethisch bezeichnet wird. Katja müsste auf Basis von weiteren Informationen entscheiden, was für sie wichtig ist. Das heißt, was für sie persönlich der Begriff ethisch bedeutet. Sind es christliche Aspekte oder geht es um grüne Anlagen?
Und dann, wie findet sie das dann in der Geldanlage wieder?
Bei nachhaltigen Geldanlagen muss der ESG-Ansatz verbindlich in den Anlagebedingungen und Verkaufsprospekten ausgewiesen werden. Das heißt, wie dieser in den Anlagestrategien und Investmentprozessen zum Tragen kommt. Dabei werden verschiedene Anlageprozesse unterschieden. Am bekanntesten sind die sogenannten Ausschlusskriterien. Dabei werden bestimmte Investments systematisch ausgeschlossen. Also zum Beispiel, wenn ein Unternehmen, eine Branche oder ein Land gegen das entsprechende Kriterium verstößt.
Kannst du da mal bitte ein Beispiel nennen?
Im Bereich E, also Ausschlusskriterien Umwelt, wären das zum Beispiel Aspekte wie fossile Brennstoffe, grüne Gentechnik, Chlor- und Agrarchemie. Im Bereich S, der Ausschluss von Menschenrechtsverletzung, Arbeitsrechte, Waffenrüstungsgüter, wobei dies ja jetzt nur exemplarisch sein soll. Und im Bereich G dann zum Beispiel Korruption und Bestechung oder Steuerverstöße.
Da fällt mir ein, dass doch jetzt Kernenergie auch nachhaltig sein soll. Wie geht das denn?
Also vorab, niemand muss in Kernenergie investieren. Das ist ebenfalls ein Ausschlusskriterium im Bereich E. Und es wird in Deutschland sehr oft ausgewählt als Ausschluss. Innerhalb der EU besteht darüber allerdings keine Einigkeit, weshalb es ein großer Streitpunkt bei der neuen EU-Richtlinie ist. Dazu aber später mehr. Wichtig an dieser Stelle allerdings, egal was auf EU-Ebene dazu festgelegt wird, im persönlichen Anlagedepot kann jede und jeder für sich selbst entscheiden, dass eine Investition in Kernenergie ausgeschlossen sein soll.
Das wird viele erleichtern, vermutlich auch Katja. Du hattest aber erwähnt, dass es sich bei den Ausschlusskriterien um nur einen Anlageprozess handelt. Welche gibt es denn noch?
Schon sehr lange gibt es den sogenannten Best-in-Class-Anlageprozess. Basierend auf den ESG-Kriterien werden die besten Unternehmen innerhalb einer Branche, Kategorie oder Klasse ausgewählt oder gewichtet. Investiert wird also in diejenigen, die im Branchenvergleich jeweils die entsprechend höchsten Standards setzen.
Das bedeutet dann wohl auch, dass in Branchen investiert werden kann, die an sich vielleicht nicht so unbedingt nachhaltig sind?
Ja, das kann bei diesem Ansatz so sein. In der Praxis werden heutzutage in der Regel auch mehrere Anlageprozesse miteinander kombiniert. Die sogenannte ESG-Integration gehört eigentlich immer dazu. Dabei handelt es sich um die explizite Einbeziehung von ESG-Kriterien bzw. ESG-Risiken in die traditionelle Finanzanalyse. Hinzu kommt nun immer öfter auch der sogenannte Engagement-Prozess, der zwei Facetten beinhaltet, Vote und Voice. Mit Vote wird beschrieben, dass die Stimmrechte auf Hauptversammlungen aktiv ausgeübt werden und gegebenenfalls auch Aktionärsanträge eingebracht werden.
Das war also Vote. Und was verstehst du dann unter der zweiten Facette?
Mit Voice wird bezeichnet, dass die Investorinnen und Investoren, das heißt im Fall eines offenen Investmentfonds, dann jeweils die entsprechende Vertretung des Fondsmanagements, sich mit der entsprechenden Unternehmensführung aktiv und langfristig in einem Austausch engagiert. Ziel eines solchen Austausches ist dann natürlich, die Unternehmensleitung für die Umsetzung entsprechender ESG-Aspekte zu gewinnen.
Das ist also der Engagement-Prozess interessant. Der Klimawandel stellt doch eine immense Herausforderung dar, die uns alle angeht. Ist das nicht auch ein nachhaltiges Thema?
Investitionen, die ein bestimmtes Thema im Fokus haben, also zum Beispiel im Hinblick auf den Klimawandel, das kann man als weiteren Anlageprozess sehen. Richtig. Hier werden Investitionen getätigt in Themen bzw. Wertpapiere, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen und einen ESG-Bezug haben. Ein weiterer Prozess ist, mögliche Investments zu überprüfen nach ihrer Konformität mit bestimmten internationalen Standards und Normen, also zum Beispiel dem UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen oder den ILO-Kernarbeitsnormen. Das würde dann als normbasiertes Screening bezeichnet werden.
Ganz schön komplex, finde ich. War es das nun mit den Anlageprozessen?
Nein, es gibt noch ein ganz großes Thema, nämlich die sogenannten Impact Investments. Neben der finanziellen Rendite wird hier auch ein positiver Beitrag zur Lösung von ökologischen und/oder sozialen Problemen geleistet. Dabei werden die Aspekte der Intentionalität, der Zusätzlichkeit, der Wirkungskanäle, der Messbarkeit und der Transparenz zugrunde gelegt. Wer sich hierzu genauer einlesen möchte, kann dies zum Beispiel beim Forum Nachhaltige Geldanlagen tun. Den Link hierzu findet ihr, wie gewohnt, in den Shownotes.
Wie kommen die Fonds nun aber zu all diesen Informationen? Kann das denn überhaupt überprüft werden? Und wenn ja, wie?
Das sind sehr gute Fragen. Vieles ist erst durch die Digitalisierung möglich geworden, denn es handelt sich um eine regelrechte Datenflut. Aber eines nach dem anderen. Börsennotierte Unternehmen innerhalb der EU sind seit 2017 zu einer regelmäßigen Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet, was meist in Form eines Anhangs zur Bilanz gemacht wird. Diese Berichte werden in der Regel von sogenannten Ratingagenturen geprüft und ausgewertet. Die entsprechenden ESG-Informationen des jeweiligen Unternehmens werden so erfasst, dass sie in Form von Berichten und Bausteinen von Banken, Fondsgesellschaften oder direkt institutionellen Anlegern, also zum Beispiel einer Pensionskasse, Stiftung oder Versicherung, abgerufen werden können. Damit diese Flut von Daten besser vergleichbar wird, wurden sogenannte ESG-Scores erstellt. Damit lassen sich dann Länder oder Unternehmen einfacher beurteilen.
Das hört sich ja recht komplex an. Ist das nicht teuer?
Auf jeden Fall muss dieser Aufwand honoriert werden. Es handelt sich um eine Detailanalyse, die eher für institutionelle Anleger Sinn macht. Und dazu gehört ein offener Investmentfonds. Als Privatanlegerin bekommt Katja die Detailanalyse im Paket über ihren nachhaltigen Fonds sozusagen als Inklusivleistung dazu. Einzelne Fonds setzen unterschiedliche Schwerpunkte bezogen auf die Nachhaltigkeit. Nachher wollen wir darauf noch etwas näher eingehen.
Das scheint mir ein gigantischer Prozess zu sein und sehr komplex.
Ist es auch. Diese Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit ist ein langer und sehr umfassender Prozess. Dabei habe ich die sogenannten SDGs noch gar nicht erwähnt. Das ist der 17-Punkte-Plan der Vereinten Nationen.
Ach ja, von den Social Development Goals habe ich schon einmal gehört. Sind das die SDGs, von denen du sprichst?
Bereits im Jahr 2015 hat die Weltgemeinschaft die Agenda 2030 verabschiedet als Fahrplan für die Zukunft. Mit dieser Agenda 2030, also den SDGs, die beiden Bezeichnungen sind synonym, will die Weltgemeinschaft weltweit ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und dabei gleichsam die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren. Dies umfasst ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. Alle Staaten sind aufgefordert, ihr Tun und Handeln danach auszurichten. Dazu schreibt unsere Bundesregierung: Deutschland hat sich bereits früh zu einer ambitionierten Umsetzung bekannt.
Das hört sich nach einer Art Zielvereinbarung an.
Genau das. Bei den SDGs handelt es sich um eine Zielvereinbarung, weshalb man auch manchmal von den globalen Zielen, The Global Goals, spricht, die in 17 Ziele aufgeteilt sind. Die unterzeichnenden Staaten haben sich damit verpflichtet, Armut und Hunger entgegenzuwirken, sich für die Gesundheit und Gleichberechtigung aller Menschen einzusetzen und nachhaltiger zu wirtschaften.
Also sind die SDGs ein globaler Plan zu einer besseren Welt?
So war das wohl gedacht. Jedenfalls hat es sich die EU zum Ziel gesetzt, eine umweltfreundliche und integrative Wirtschaft anzustreben. Die Messlatte für den Übergang zur Nachhaltigkeit wird hochgelegt. Nach Auffassung der EU besteht die wichtigste Herausforderung für die Nachhaltigkeit in der EU für das kommende Jahrzehnt darin, die wirtschaftliche Entwicklung von der Umweltzerstörung abzukoppeln und die verbleibenden sozialen Ungleichheiten zu überwinden. Jedenfalls sind die SDGs, das heißt die Global Goals, in den Mittelpunkt der internationalen Zusammenarbeit der EU gerückt.
Und woran merken wir das denn dann konkret?
Also die EU-Kommission nimmt mit ihrer Finanzmarktpolitik weltweit eine Vorreiterrolle ein. Bereits im März 2018 hat sie den Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums auf den Weg gebracht. Dieser Plan verfolgt drei Hauptziele. Ziel 1: Neuausrichtung der Kapitalströme auf nachhaltige Investitionen. Ziel 2: Einbeziehung der Nachhaltigkeit in das Risikomanagement. Ziel 3: Förderung von Transparenz und Langfristigkeit.
Also eine ESG-Regulierung, die planvoll, aber komplex ist.
Das trifft es genau. Planvoll und mega komplex. Und dann, vieles greift noch nicht ineinander. So besteht beispielsweise seit 2021 eine erhebliche Erweiterung der Pflicht zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung, die durch die börsennotierten Unternehmen schon seit einiger Zeit veröffentlicht werden muss. Mit dieser Erweiterung soll vor allem auch eine Standardisierung, Vergleichbarkeit und Digitalisierung dieser Berichterstattung erreicht werden. Diese Richtlinie soll von den EU-Mitgliedstaaten bis Dezember 2022 in nationales Recht umgesetzt werden. Wenn das funktioniert, dann müssen die Unternehmen ab 1. Januar 2023 mit der Umsetzung beginnen.
Ist das denn dann gut oder nicht so gut?
Also auf jeden Fall wird die Datenbasis so immer besser. Das heißt, es wird zunehmend besser überprüfbar, welche Kriterien ein Unternehmen erfüllt, und die Unternehmen lassen sich besser vergleichen. Das bedeutet eine bessere Ausgangsbasis für das entsprechende Anlagemanagement in Bezug auf europäische Unternehmen. Aber eben auch nur auf europäische, also nicht weltweit. Doch dann gibt es drei, also Ausrufezeichen wirklich, Verordnungen der EU, die den Rahmen für die nachhaltige Anlageberatung verpflichtend vorgeben. Zunächst die SFDR, dann die Taxonomieverordnung und im Weiteren die Delegierte Verordnung.
Ui, das hört sich ja mega komplex an.
Das kann man wohl laut sagen. Deshalb werden wir diesen Punkt auch in einer weiteren Folge vertiefen und näher erklären. Denn die Überlegungen, die ein Fondsmanagement anstellt, wenn es Anlagestrategien entwickelt und verfolgt, sind eine Seite. Die Weise, wie Anlegerinnen und Anleger nach den Vorgaben des Gesetzgebers ihren Willen bezüglich ihrer Anforderungen an Nachhaltigkeit konkret ausdrücken können, ist eine andere.
Das klingt so, als hätten beide Seiten nicht unmittelbar miteinander zu tun.
Sie sind tatsächlich nicht zwangsläufig synchron, weil es auf Basis der Regulierung durch die EU nur drei Merkmalskategorien gibt, mit denen Anlegerinnen und Anleger, also Katja, unsere Fragestellerin, ihre Nachhaltigkeitspräferenzen ausdrücken können. Erstens, ob und in welchem Umfang sie Wert auf die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen ihres Investments legen. Schwieriges Wort, schwieriger Begriff, aber es meint tatsächlich, ob praktisch eine Investition in nachhaltige Geldanlagen sich nachteilig auf die Geldanlage auswirkt in dem Fall. Zweitens, ob und in welchem Umfang Ihre Geldanlage nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung SFDR enthalten soll. Und drittens, ob und in welchem Umfang Ihre Geldanlage Investments beinhalten soll, die ökologisch im Sinne der gerade im Aufbau befindlichen EU-Taxonomie sind.
Was bedeutet das denn nun konkret in einer Beratungssituation?
Also ganz konkret, in meinen Beratungen frage ich bereits seit Anfang meiner Tätigkeit, ob und in welcher Form das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Und das Interesse hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, was mich ja sehr freut. Wenn Katja jetzt hier wäre, würde ich ihr noch weitere Fragen stellen. Also, was Nachhaltigkeit für sie in ihrem Leben bedeutet und was sie sich von ihrer Anlage diesbezüglich erwartet. Kauft sie stets Bio oder nur manchmal? Welche ethischen Aspekte für sie persönlich wichtig sind? Und dann würden wir uns entsprechende Anlagemöglichkeiten anschauen.
Das hört sich sehr konkret an. Erfüllt das denn die gesetzlichen Anforderungen?
Das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, denn der Gesetzgeber hat bis heute noch nichts Konkretes festgelegt. Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen werden wir auf eine bestimmte Art und Weise dokumentieren müssen, die aber jetzt leider noch nicht genau bekannt ist. Deshalb werden wir das eventuell in einer späteren Folge vertiefen, sofern Interesse daran besteht und wenn es dann soweit ist.
Ach ja, genau. Falls ihr Fragen habt, dann greifen wir diese gerne in einer unserer nächsten Folgen auf. Schreiben Sie an fragen@wertundwohlsein.de.
Also für heute würde ich sagen, das Angebot und die Vielfalt nachhaltiger Anlagen hat gerade auch in den letzten Jahren noch einmal deutlich zugenommen. Das bedeutet ja auch, dass die Auswahlmöglichkeiten und damit die Individualisierbarkeit deutlich gewachsen ist.
Nun, Katja hatte uns ja geschrieben, am liebsten wäre mir eine saubere Anlageform. Ich habe ja den dringenden Verdacht, dass fast alle ETFs unethisch und bestenfalls auf dem Weg zur Nachhaltigkeit sind. Wie findet sie sich in allem zurecht?
Zunächst hoffe ich natürlich, dass unsere heutige Folge eine gewisse Aufklärung gebracht hat bzw. bringt. Das Thema ETF, also die Anlageform, das wollen wir für heute außen vor lassen, weil es jetzt einfach zu weit führen würde. Es ist Thema für eine eigene Folge und wir werden es sehr bald aufgreifen.
Wie kann Katja sich denn weiter zum Thema Nachhaltigkeit informieren?
Hier gibt es zum einen den Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage namens CRIC. Das steht für Corporate Responsibility Interface Center. Der Verein versteht sich gleichermaßen als Informationsplattform und Kompetenzzentrum. Und dann hatte ich bereits das Forum Nachhaltige Geldanlagen erwähnt. Dabei handelt es sich um den langjährigen Branchenverband. Hier lassen sich zahlreiche Informationsmaterialien finden. Die Links zu den entsprechenden Websites findet ihr wie gewohnt in den heutigen Shownotes.
Naja, und du hast ja bereits eine weitere Folge zu diesem Thema angekündigt.
Genau so, das ist geplant.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.
Das war die heutige Folge von Wert und Wohlsein. Diesen Podcast machen wir für euch. Für Menschen aller Generationen, von der Familie mit Kindern, Mann oder Partnerin zu Eltern, Enkeln, Großeltern, Paten, in allen Konstellationen, für euch und euer soziales Netz, also auch genau für dich oder sie. Wenn sie oder ihr noch mehr über uns und Wert und Wohlsein wissen wollt, dann hört euch Folge 0 an, die Trailerfolge mit Infos zu uns und dem Warum, Weshalb, Wieso. Links und alle relevanten Infos zum heutigen Beitrag finden Sie in den Shownotes.
Falls ihr Themen habt oder Fragen, dann greifen wir diese gerne in einer unserer nächsten Folgen auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Schreibt uns auch, wenn ihr Anregungen habt. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Melanie Becker
und Chris Hauf.